Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge unseres kommunalpolitischen Podcasts, das Gelbe von Eil, zu dem wir euch recht herzlich begrüßen. Und wenn ich wie immer wir sage, meine ich heute nicht nur meinen kongenialen Sparingspartner und Ortsvorsitzenden der FDP in Gerken, Adrian Assenmacher, sondern auch unseren heutigen Gast, den Celestino Sternberg, unseren Kreisschatzmeister hier im Kreisverband Kleve und auch Vorsitzender der Jungen Liberalen hier im Kreis Kleve. Hallo Celestino, hallo Adrian.
Guten Tag.
Guten Tag, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also das freue ich mich ziemlich drauf.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben uns gedacht, wir beleuchten ja auch immer mal die Strukturen hier, die wir im Kreis haben, die Vorfeldorganisationen. Da haben wir ja, also vor allem ja die jungen Liberalen, wo Adrian und ich ja jetzt auch noch gar nicht so lange raus sind. Du länger als ich, was man auch sieht. Aber
das lasse ich jetzt nicht so stehen.
Ja, ja. Ne? Nein, ich habe ja die Bio-Klippe, die sogenannte, übersprungen jetzt im März und bin 35 Jahre alt geworden, dementsprechend auch kein Mitglied der Jungen Liberalen mehr. Adrian war sogar länger Mitglied der Jungen Liberalen, weil er, als er 35 wurde, noch ein Amt hatte und dann darf man ja ein Jahr quasi bis zur Vollendung des 36. Lebensjahres dann entsprechend.
Beziehungsweise zur Vollendung des Amtes. Ja, also sobald dann das Amt um ist, die ja nie länger als ein Jahr gehen, genau, in der Regel, dann hast du eine sogenannte lebensverlängernde Maßnahme.
So. Ne? Aber ja, wir sind halt keine jungen Liberalen mehr, deswegen bist du hier schon, ich glaube seit knapp anderthalb Jahren, ne, bist du jetzt Vorsitzender hier?
Ja, seit 24.
Genau, und dann dachten wir uns, wir ja, beleuchten mal, was man mit den jungen Liberalen so vielleicht grundsätzlich anders macht als mit den Freien Demokraten, was ja, Klammer auf, oft jetzt gar nicht so unterschiedlich ist. Man macht ein paar andere Aktionen. Du bist aber auch nicht nur Vorsitzender der Jungen Liberalen, unser Kreisschatzmeister, sondern ja auch hier in meinem Ortsverband in Geldern sehr aktiv. Wir arbeiten schon sehr lange Jahre zusammen und du bist hier im Stadtrat in Geldern, du bist stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ja, seit der letzten Kommunalwahl, muss man ja sagen. Da hatten wir ja schon öfter mal beleuchtet, dass wir personellen Wechsel hatten, weil unser lieber Alex Bürgermeister in Issum geworden ist, in unserer Nachbargemeinde. Und seitdem führst du sozusagen zusammen mit Steffen die Fraktion und hast deswegen auch deine jahrelange Tätigkeit im Schulausschuss fortführen können, nur diesmal vergoldet mit dem Ratsmandat sozusagen.
Ja, richtig, so kann man es natürlich auch ausdrücken. Aber genau, also da vielleicht mal kurz so ein bisschen zur Historie, weil du hast gerade schon erwähnt, Kreisvorsitzender bin ich dann 24 geworden. Ursprünglich angefangen habe ich bei der FDP 2018 schon, Januar glaube ich, da war ich noch 17. Auch vor allen Dingen, weil wir ja gerade auch aktuell die Zeit in unserer Partei haben, wo es wieder so ein bisschen relevant wird, ja, wie kriegt man denn die Leute wieder alle in Schwung? Und ich bin auch durch die 2017er-Wahl und den, glaube ich, diesen Hype, diesen Impuls, Momentum, das da war, da auch irgendwie dann zur FDP gekommen und habe dann 2019 im November aktiv angefangen, Politik zu machen, weil unser damaliges Fraktionskollege Lukas von Steppert dann nämlich zum Wirtschaftsförderer gewechselt ist und damit dann natürlich die Tätigkeit bei der Fraktion aufgegeben hat. Da bin ich dann in den Schulausschuss gekommen und seitdem, also seit 2019, bin ich dann auch schulpolitischer Sprecher und habe jetzt, sage ich mal, die Ehre und das Vergnügen, dann auch seit November offiziell Ratsmitglied zu sein und Ratsherr, was natürlich wirklich was Besonderes ist. Und dabei natürlich dann nebenbei halt noch die Parteiämter, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen, was wirklich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte ist. Und jetzt neuerdings bin ich ja vom Kreisschriftführer, der ich ja vorher jetzt zwei Jahre bei der FDP war, zum Kreisschatzmeister
aufgestiegen.
umgestiegen, wie man das auch immer dann betrachten möchte. Nee, aber ja, ist auch jetzt schon, ist mir letztens aufgefallen, eine sehr lange Zeit mittlerweile. Also ja, acht Jahre. Jemand schon dabei ist, das merkt man. Also
ja. Vor allem, du bist halt noch relativ jung. Ne? Ich bin ja 2013 Mitglied geworden, da war ich ein bisschen älter, da war ich 22. Aber finde ich schon krass, weil wir sind ja hier in Geldern, das haben wir ja auch schon mal erwähnt, dass der Ortsverband Geldern so 2019 einen ganz schönen Boost nach vorne gemacht hat. Ne? Das war ja so ein Jahr, wo mehrere Leute, die jetzt wirklich sehr aktiv sind und den Ortsverband ja tragen, Mitglieder geworden sind. Also Steffen war schon länger dabei, unser Fraktionsvorsitzender. Aber zum Beispiel du, ich, dann über die Jahre kam dann Dennis, der hier auch schon im Podcast war, unser jetziger Ortsvorsitzender. Die Rita kam dazu. Also viele Menschen, die jetzt wirklich sehr, sehr aktiv sind und ohne die unser Ortsverband eigentlich auch nicht zu denken wäre, sind dann in so 2019 und folgende Mitglied geworden. Und also ohne dir jetzt zu viel Honig um Bart schmieren zu wollen, für mich bist du auch so der Mr. Schulausschuss hier. Also ich würde mal sagen, das wird auch der politische Gegner durchaus anerkennen, dass es wenig Mitglieder im Gelderner Schulausschuss gibt, die sich auch so mit der Schulpolitik profilieren nach außen. Also da gab es ja damals die Diskussion über die Überhangklasse beim LMG. Ne, wir haben da viel auch nach außen gemacht. Du bist da auch, weil du ja vom Alter her auch noch relativ nah warst am Anfang eben an deiner Schulzeit. Das über die Jahre, glaub uns das, das wird weniger. Aber da hast du ja auch, ich sag mal, öffentlichkeitswirksam durchaus Stellung bezogen. Wir hatten gerade bei der Causa Überhangklassen ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja. Da waren wir als Einzige dagegen. Und auch sonst, jetzt im Zuge der Schulsanierungen, also für die, die die Gelder in der Kommunalpolitik nicht so kennen, die Stadt Gelderland hat richtigerweise gesagt, wir setzen eine Priorität auf gute und moderne Schulen und machen jetzt über mehrere Jahre umfangreiche Sanierungen an allen Gelderner Schulen. Und das haben wir halt auch sehr, sehr eng begleitet. Und da hast du dich ja auch öfters mal auch zu Wort gemeldet und wirst da durchaus wahrgenommen. Und ich würde mich zu der These hinleiten lassen, du bist da auf jeden Fall einer der prominenteren Mitglieder im Schulausschuss.
Ja, ich kann es natürlich selber nicht immer so beurteilen. Man kriegt natürlich irgendwann schon mal Resonanzen, auch wenn man mit, sag ich mal, Ausschusskollegen dann mal im Austausch ist oder so. Aber ich glaube, es liegt auch viel daran tatsächlich, dass ich das dann schon seit 2019 mache. Also selbst bei den anderen Fraktionen haben wir, das ist ja vor 2 Legislaturen quasi gewesen. Zu dem Zeitpunkt glaube ich ja sogar noch die erste Legislatur ist von Sven Kaiser selber.
Genau.
Ja. Und da bin
der,
ich
ja der zum, Bürgermeister ist.
Genau. Ja. Da bin ich ja dann zum Ende hin quasi reingekommen und seitdem dann auch drin geblieben. Und da konnte man schon sehen, durch die beiden Legislaturen, die danach kamen, oder wir sind ja jetzt am Anfang der dritten, gab es bei den anderen auch sehr krasse personelle Umstrukturierungen. Und bei uns, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist gerade angesprochen, seit 2019 kam dieses Momentum rein. Aber seitdem sind wir auch stabil geblieben. Ja, also wir sind eigentlich nur gewachsen, jetzt in Gelderland spezifisch. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass wir ein sehr stabiles Team aufgebaut haben. Und dass wir dadurch halt einfach auch viel mehr PS irgendwie auf die Straße kriegen. Weil wenn man das dann schon mal von anderen Fraktionen oder so mitbekommt, da entstehen schon mal manchmal bei manchen Themen Diskussionen und Verwerfungen unter den Mitgliedern da und dann treten da Leute aus oder
ist Streit oder irgendwie sowas. Ja.
Korrekt. Und ich glaube, dass das dadurch natürlich auch dazu führt, dass man, wenn man das so lange macht, stringent in den Themen drin bleibt, weil das ist ultra wichtig. Weil wenn man jetzt frisch anfängt, dann ist halt generell Politik schon einfach übelst komplex und kann sehr schnell zu Überforderungen führen. Und ich finde es trotzdem nochmal interessant zu sehen, jetzt mit dem Ratsmitglied oder mit der Ratsmitgliedschaft kriegt man ja, also erstens finde ich, weiß nicht, wie das jetzt bei dir mit dem Kreistagsmandat war oder Adrian, bei dir auch mit deinem Stadtratsmandat, aber ich fand nochmal, man hat ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein bekommen. Also
absolut.
Man hatte vorher natürlich, kurze Erklärung, vorher war ich sachkundiger Bürger, das sind halt Fraktionsmitglieder, die kein Ratsmandat haben, aber von der Fraktion quasi benannt werden und dann durch den Rat gewählt werden, um dann in den Ausschüssen mithelfen zu können oder mitarbeiten zu können. Und da muss ich sagen, also es war vorher schon sehr, sehr spannend und interessant ist, du hattest es gerade angesprochen mit den Schulbauprojekten. Das Ganze fing ja 2019 an. Also interessanterweise haben wir im April 2019 die Bau GmbH gegründet. Das ist unsere Baugesellschaft, die wir in Gelderland extra dafür errichtet haben, um halt einfach auch Vergabeprozesse schneller halt abwickeln zu können und die ganzen Bauprozesse in einer Hand zu haben und das nicht auch noch extern vergeben zu müssen. Und seitdem, ja, ursprünglich haben wir mit einem Ziel von 100 Millionen Investitionsvolumen gestartet. Mittlerweile kann man, glaube ich, schon so gut entnehmen, dass wir deutlich über die 100 schon gekommen sind.
Wobei man da jetzt auch fairerweise ja sagen muss, wir hatten auch massive Baukostensteigerungen, ja, einfach richtig, in der Zeit, also bedingt durch Corona, Materialienknappheit und so weiter. Also wir sind ja immer durchaus kritisch. Adrian guckt gerade rüber, ist er auch in Kerken, das muss man so sagen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, gerade bei diesen großen Projekten, die ja auch Volumen hatten, wo man ja als Kommune auch sagen muss, Mensch, da wurde auch ordentlich Geld in die Hand genommen, dass da dann gewisse Steigerungsraten drin sind, weil man eben auch nicht alle Projekte ja parallel starten konnte, sondern ja immer nachgelagert eben die verschiedenen Bauprojekte dann gestartet hatte, ist das, finde ich, in einem Bereich, das ist erklärbar und auch nachvollziehbar. Und da mache ich tatsächlich weder der Bau-GmbH noch der Verwaltung einen Vorwurf, weil ich finde es ganz im Gegenteil sehr, sehr wichtig und richtig, dass wir uns damals, also ja fast alle Fraktionen des Rates damals ja auch diesem Ziel committed haben, eben zu sagen, hey, uns ist die Ausstattung unserer Gelderner Schulen ja auch damit, das hängt man jetzt glaube ich gar nicht so hoch, auch der Zukunft und der Lernumgebung unserer Kinder so ein wichtiges Anliegen, gerade weil Geldern ja auch als Schulstadt ist, also vielleicht für alle, die hier nicht aus der Region kommen, Geldern ist ja eine kleine Mittelstadt in Anführungsstrichen mit knapp 35.000 Einwohnern, aber wir haben hier alle Schulformen und beschulen sozusagen auch umliegende Gemeinden, die kleiner sind, mit. Deswegen haben wir immer so dieses Label Schulstadt Geldern und dem wollten wir politisch also auch gerecht werden, gerade wir als Freie Demokraten, aber auch andere Fraktionen, muss man der Fairness halber sagen. Und gerade dann in der Debatte um die Kostensteigerung, finde ich, hat da auch eine große Fairness geherrscht, dann gegenüber der Verwaltung und auch gegenüber der Bau GmbH. Der Geschäftsführer der Bau GmbH ist ja auch ein sehr geschätzter Ponta-Kollege von uns. Also von daher an der Stelle lieben Gruß. Da kann man schon sagen, die machen da einen guten Job und wir sind ja jetzt praktisch auf der Zielgeraden, auch mit dem FSG und so weiter. Also das ist jetzt schon auch so, dass das finde ich unterm Strich, wenn man jetzt sich die Historie ansieht, doch ganz gut gelaufen ist.
Ich finde ja, dass das Spannende am Schulausschuss, und da darfst du mir jetzt, Celestino, gleich widersprechen oder zustimmen, zweiteres natürlich lieber, das Interessante am Schulausschuss ist ja, dass es einmal Themen gibt, die sind ja meistens ziemlich komplex, so, weil ganz viele unterschiedliche, naja, ich sag mal, Gewerke da mit eine Rolle spielen. Gleichzeitig ist es aber ja, sind es ja meistens Themen, die relativ gut fassbar sind, also auch für Außenstehende in Anführungsstrichen, ne? Also wenn es um Schulen geht und so, dann weiß man immer, was gemeint ist. Das ist jetzt was anderes, als wenn du im Bauausschuss irgendeine Straßenwidmung machst. Ja, dann, das ist sowas, da, wenn man weiß, was das ist, dann macht das Sinn. Aber wenn du jetzt sagst, du sanierst Schulklos, dann ist jedem klar, was gemeint ist. Gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass das immer meistens irgendwelche Dinge sind, weil sie so komplex sind, dass die ewig dauern. Ja, also dass du über Jahre da irgendwelche von irgendwelchen Planungsbeschlüssen, bis dann irgendwas gebaut wird und ne, bis das abgeschlossen ist. Und deswegen, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, als ich damals in Trier noch im Schulausschuss gesessen habe, da habe ich das ja auch ein paar Jahre gemacht, da wird ja, wenn du dann neu in diesen Ausschuss reinkommst, wird dann immer gesagt, ja, also das haben wir vor 10 Jahren irgendwann mal beschlossen. Warum weißt du das denn nicht? Ja, und dann wirst du so delegitimiert. Und ab dem Zeitpunkt, wo du so ein paar Jahre da drin sitzt und diese Genesen ja mitgekriegt hast, ab dem Zeitpunkt bist du ja derjenige, der das sagen kann. Und das muss man aber, also das Problem ist ja, das musst du auch wissen. Also du musst ein paar Jahre drin gesessen haben, bis du diese ganzen Verquickungen untereinander irgendwie drauf hast. Weil sonst kriegst du das große Ganze nie irgendwie hin. Und ich glaube, das ist was, warum es auch so wichtig ist, dass man, wenn man im Schulausschuss sitzt, da auch relativ lange drin sitzt und nicht ne, jedes Jahr irgendwie wechselt, damit man genau da auch die fundierten Entscheidungen treffen kann, die ihr ja in Geldern dann auch trefft, weil du eben so lange da drin schon sitzt. Und ich finde, das macht diesen Ausschuss so interessant, weil es konkrete Themen sind, trotzdem über längere Zeit. Und je länger man drin sitzt, desto mehr Spaß macht das eigentlich, da drin zu sitzen, weil du bei quasi irgendwann jedem Thema irgendwie mitreden kannst und die Leute dann idealerweise auch anfangen, dich ernst zu nehmen. Ja. Was ja eben ganz oft nicht so ist, wenn dann gesagt wird, ach ja, ne, hast ja keine Ahnung, du sitzt hier noch keine 25 Jahre.
Ja, und vor allem, wenn ich da kurz einhaken darf, ich finde, bei Celestino ist noch die Besonderheit, du warst halt auch ja sehr, sehr jung, also ja, im Verhältnis, als du da gestartet bist. Und ich glaube, da sage ich jetzt auch nicht zu viel, wenn da am Anfang auch durchaus ja mal das ein oder andere Ratsmitglied oder der ein oder andere Ausschusskollege das manchmal ein bisschen kritisch beäugt hat. Und ich glaube, da steht man dann, würde mich mal interessieren, wie du das siehst, unter besonderer Beobachtung, wenn man jetzt gerade noch sehr, sehr jung ist. Ich meine, wir haben alle relativ jung politisch angefangen, aber du warst ja quasi noch unter 20 im Grunde genommen. Wie war das für dich? Hast du das wahrgenommen? Würdest du jetzt sagen, im Rückblick hat sich dein Standing jetzt auch über die Jahre und auch jetzt mit dem Ratsmandat zum Beispiel da verändert?
Also definitiv hat sich's weiter, ich würde es eher entwickelt nennen als verändert, weil es dann doch in eine positive Richtung auch gegangen ist. Zum damaligen Zeitpunkt würde ich sagen, also mir ist das nicht so krass bewusst geworden. Also ich war 19 zu dem Zeitpunkt. Natürlich hast du dann halt schon gesehen, dass der Altersdurchschnitt deutlich höher ist. Und ich glaube, dass das aber eher, so war mein Eindruck, tatsächlich gar nicht so aufs Alter der Person am Ende zurückzuführen war, wie die Leute sich verhalten haben, sondern genau das, was Adrian gerade angesprochen hat, eher diese Zugehörigkeit. Also es ist schon so, ich glaube, dass das generell auf in den Kommunalparlamenten einfach so ein Ding ist, dass je länger du dabei bist, du kommst ja auch, bei den anderen Parteien bleiben ja dann auch immer so die ein, zwei Personen, die immer weitermachen und da auch sehr engagiert sind. Und du kommst da schon in, ja, in so ein, ich würde nicht sagen inner Circle, aber es ist schon so, dass man halt so, ich nenne es zumindest den Kreis der Bekannten, also ne, die Leute, die sich untereinander dann durch dick und dünn, weil wir haben ja da auch, auch wenn wir in unterschiedlichen Parteien sind, in Fraktionen und nicht immer der gleichen Meinung sind, stehen wir ja alle auf jeden Fall für eine Verbesserung und für einen Fortschritt Gelderns in dem Fall jetzt oder für den Kreis. Und da hängt man, oder Kerken ja auch, und da arbeitet man ja trotzdem dann zusammen. Und ich würde sagen, dass das am Anfang, also da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe einfach gemacht. Also
wahrscheinlich genau richtig.
So, ja, weil ich einfach Bock hatte. So. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und dann hast du dir im Zweifel einfach natürlich jung und naiv erstmal gedacht, so, ja, nee, komm, ich mach das jetzt. Bin aber, muss ich auch dazu sagen, und ich bin eher so ein vom Verhalten ein beobachtender Mensch. Das bedeutet, mich hat es schon immer sehr früh und stört es immer noch. Deshalb kann ich die Kritik jetzt auch mal hier sagen, dass es hat ja jeder so seine Art und Weise, in so einem Ausschuss damit umzugehen und vielleicht auch, ich nenne es mal, Aufmerksamkeit zu suchen oder halt eben nicht. Und das habe ich zum Beispiel nie wirklich gemacht. Also ich hatte immer nur zum Punkt, wo ich auch wirklich was konstruktiv beitragen kann. Oder wenn es um eine Begründung geht, weil wenn wir zu einer Abstimmung kommen, muss ich ja wenigstens vorher einmal sagen, ja, warum bin ich dagegen, warum bin ich dafür, warum enthalte ich mich vielleicht. Abgesehen davon, wenn wir dann zum Beispiel Berichtsvorlagen haben, wo ja keine Abstimmung am Ende ist, da bin ich halt nie jemand gewesen, der jetzt halt einfach seine Stimme hören musste. Und es gibt halt so ein, zwei, sag ich mal, bekannte Gesichter dann da, wo man halt weiß, okay, da wird zu jedem Tagesordnungspunkt irgendwas gesagt, einfach nur, weil man was gesagt hat.
Damit man im Protokoll steht.
Ja, oder im besten Fall sogar noch die Presse irgendwie den genau. Namen dann erwähnt. Ich will da niemandem was unterstellen, aber...
Mach ruhig, so, alles gut.
Aber eigentlich schon.
Aber das habe ich zum Beispiel auch nie gemacht, weshalb ich da, glaube ich, auch nie besonders dann... angeeckt bin. Also die Leute haben mich da relativ schnell akzeptiert. Ich würde aber auch grob sagen, dass wir in Geldern da auch eine sehr gute, sag ich mal...
politische Kultur haben.
Ne? Ist einfach ja, so, ja.
Finde ich
man, auch. Also auch wenn man ganz neu ist, ich muss auch sagen, das hat sich von Jahr zu Jahr noch deutlich verbessert. Und wenn da Leute jetzt neu dazukommen, so, also man wird schon deutlich also mehr aufgenommen, auch jetzt als Ratsmitglied dann. Natürlich merkt man da tatsächlich, das fand ich interessant, einen Unterschied.
Das ist es, ja.
Also es ist, ne, ich weiß nicht.
Ich glaube, das können wir alle so sagen. Ne? Ich glaube, Adrian
ja, ich
auch.
Ich habe jetzt nur den indirekten Vergleich, weil ich ja in Kerken vorher nie sachkundiger Bürger war. Ja. Aber ich kenne es ja noch aus der Rheinland-Pfalz-Zeit. Natürlich wirst du irgendwie anders,
ja,
ich will noch nicht mal sagen anders behandelt, weil behandelt wirst du eigentlich offiziell ja gleich. Ne? Ich kann es noch nicht mal an sowas Konkretem festmachen, aber es gibt schon einen Unterschied.
Ja, du wirst halt einfach, finde ich, so ein bisschen ernst genommener gesehen. Also weil du hast am Ende halt einfach faktisch mehr Entscheidungsgewalt auch. Ne? Weil als sachkundiger Bürger bist du nur in deinem Ausschuss, aber als Ratsmitglied, der Rat stimmt im Zweifel über alles ab. Und das ist, sage ich mal, das ultimative Gremium. Und dann natürlich glaube ich auch, dass auch, wenn ich mir dann nicht so ganz sicher bin, wie viel Außenwirkung das innerhalb der politischen Szene jetzt hat, aber so ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender bringt dich natürlich als Ratsmitglied dann auch nochmal in eine andere Lage, weil wenn der Fraktionsvorsitzende gerade nicht zu sprechen ist, dann wirst du halt als erstes angesprochen, ja, wie steht ihr denn zu dem Thema oder so.
Genau.
Weil man halt erwartet, dass du natürlich dann als Stellvertreter im Zweifel ja auch ne, für deinen Vorsitzenden sprechen darfst oder kannst. Und interessant fand ich das, was du gerade einleitend noch gesagt hast im Schulausschuss. Der Schulausschuss ist irgendwie so was ganz Besonderes, muss man einfach mal sagen. Also ne, man hat ja so die ganzen anderen Ausschüsse, BPA, Bau- und Planungsausschuss, auch ein hartes Pflaster. Da sage ich mal Hut ab auch an Steffen, der für uns da im Ausschuss auch schon seit, ich weiß gar nicht, mehr als 10 15 Jahre.
15 Jahre, also ewig schon, ja.
Und da würde ich zum Beispiel auch sagen, da ist es auch so ein Ding zum Beispiel, du musst lange dabei sein, damit du überhaupt alle Zusammenhänge überhaupt irgendwie mal mitbekommst, weil in diesen Sitzungen wird ja auch sehr viel einfach so schon mal besprochen. Oder es sind ja auch manchmal Besprechungen davor, danach, ne? Und was so alles so zum politischen Geschehen dazugehört. Und wenn du dann neu bist, dann hast du diese Absprachen, das heißt, es sind keine Absprachen, diese Besprechungen einfach, ne? Die sind mal Sondierungen oder sowas. Die hast du natürlich dann auch nicht mitbekommen, weißt nicht, wie die anderen sich vielleicht positionieren würden. Und ja, du hast im Schulausschuss auch noch die Besonderheit jetzt, also wir als Kommune können ja nur die Schulträgeraufgaben wahrnehmen. Das bedeutet alles, was Gebäude zu tun hat. Wir haben nichts mit den Personen da zu tun, die da arbeiten, außer beispielsweise Schulsozialarbeiter, Sekretärinnen oder
Hausmeister.
Hausmeister, die werden von uns beschäftigt oder von der Stadt beschäftigt. Ansonsten, weil das ist ja auch immer so ein großes Thema, dann geht es irgendwie um irgendeinen Lehrer, der dann irgendeinem Elternteil oder irgendeiner Elterngruppierung dann da, die sich dann da zusammengefunden hat, nicht gefällt oder irgendein Schulleiter. Und dann, ja, wir als Stadt sollen doch mal was machen. So, ne, warum ist das denn da so? Und da kannst du dann auch einfach nur nett darauf verweisen, dass, und da sind wir bei diesem Rattenschwanz, der da dran hängt. Schule ist halt vor allem in NRW. Du kannst das ja vielleicht nochmal aus Rheinland-Pfalz jetzt gleich genauer sagen, ob das so ähnlich ist, aber du hast halt einfach eine Verkettung von Zuständigkeiten. Ja. Und das ist ein Horror. Weil auch im Bauwesen haben wir es natürlich auch gefühlt, also alles, was wir im Schulbereich machen, muss halt nochmal von der Aufsichtsbehörde, in dem Fall der Bezirksregierung Düsseldorf, gegengeprüft werden, abgesegnet werden. Die kommen mit irgendwelchen Themen auf uns zu. Und das sind so meistens die Sachen, die dann so einen Schulausschuss prägen und auch tatsächlich dann die Tagesordnung vorgeben.
Ja.
Es ist interessant, bei dem Ausschuss eher weniger, dass du viel, also du machst politisch, gestalterisch relativ wenig, also auf kommunaler Ebene, weil du ja hauptsächlich, ich nenne es jetzt mal, am Verwalten bist. Ne? Du machst deine Schulträgeraufgaben und tendenziell ist so ein Ausschuss dann inhaltlich eigentlich auch gar nicht so spannend, sag ich mal jetzt Außenstehende, weil dann letzter Schulausschuss, da hatten wir zwei Tagesordnungspunkte, wo einer davon dann der Bericht darüber war, wie die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen ist, was für uns als Schulausschuss natürlich sehr relevant ist, weil wir am Ende die Zügigkeiten der Schulen nochmal bestätigen müssen für jedes Jahr beziehungsweise festlegen müssen, auch bei den Grundschulen. Und ja, für den normalen Bürger, sag ich mal, wenn dein Kind jetzt nicht gerade sich da irgendwo anmeldet, also angemeldet werden muss, ist das vollkommen uninteressant. Und dann denkt man sich halt auch, okay, was besprechen die denn da überhaupt? Aber es ist halt, sag ich mal, dann diese verwalterische Tätigkeit, als, sag ich mal, in manchen Ausschüssen kannst du mit Anträgen was Schöpferisches auch, würde ich so bezeichnen, was machen. Ne? Was wir auch mit den Elternbeiträgen immer durch und du ja jetzt auch auf Kreisebene massiv, vielleicht kannst du da gleich auch nochmal was zu sagen, aber ne, das würde ich dann zum Beispiel, da nutzen wir wirklich unsere komplette Gestaltungsmöglichkeiten, die man ja auch in der Politik hat, weshalb man das ja macht. Also man macht das ja nicht, weil man da sitzen möchte, um dann halt diese verwalterischen Aufgaben unbedingt zu machen, die gehören dazu. Ne? Und das ist auch richtig, aber natürlich ist das, was wir lieben, würde ich jetzt mal behaupten, dieses Gestalterische, was verändern, was dann positive Wirkung hat.
Absolut. Wobei man ja da sagen muss, also du hast ja gerade gesagt, es ist ja im Prinzip, also du musst ja die Trennung machen zwischen Schulträgeraufgaben und, naja, ich sag mal, dem pädagogischen Betrieb einer Schule, ne? Weil Schulträgeraufgaben
macht. Erklär es vielleicht mal eben.
Also kurz. Schulträgeraufgaben, Celestino hat es ja im Prinzip schon erklärt. Da geht's
denk dran, uns hören auch Leute zu, die nicht so deep in der kommunalpolitischen Bubble sind. Ja.
Er kommt ja auch vom Fach, muss man dazu sagen.
Also die war ja mal Lehrer. Ne?
Die
wissen die wenigsten.
Die pädagogische Seite, die kannst du ja gut abdecken. Ja.
Nein, also das Ding ist, die Trennung besteht darin, dass einmal der Schulträger, also normalerweise die Kommune, dass die dafür zuständig ist, quasi den Rahmen zu schaffen, dass der pädagogische Betrieb überhaupt stattfinden kann. Ja, also sprich, ich formuliere es jetzt absichtlich mal ein bisschen überspitzt, ein Gebäude dahinzustellen, das Gebäude auch sauber und funktional zu halten, die Ausstattung bereitzustellen und dann kommt das Land und setzt da seine Lehrer rein, ja, die nicht direkt vom Land, aber über Bezirksregierung, Schulaufsicht war es in Rheinland-Pfalz. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber am Ende ist das Land dafür zuständig, die Lehrer da reinzusetzen. Und die sind dann in den jeweiligen Kollegien ja für, was weiß ich, Lehrkonzepte, Medienkonzepte und so weiter, alles, was den Schulalltag, den pädagogischen Betrieb betrifft, das dann zu managen. Und da sind die Schulen ja auch teilweise zumindest relativ frei, wie sie das gestalten. Das ist aber der Teil, wo man politisch auf kommunaler Ebene im Prinzip nichts zu melden hat. Ja, hast ja eben gesagt, weil wir eben nur für die Schulträger wir können uns überlegen, welche Marke wir an Wasserhähnen in den Schulklos haben wollen. Wir können uns aber nicht überlegen, ob jetzt diese Schule, was weiß ich, irgendeinen besonderen Schwerpunkt auf irgendeinen Inhalt setzt oder so. Ja, das geht nicht. Oder auch sagen, ja, wir wollen hier andere Lehrer haben, die passen uns nicht. Das geht alles nicht. Das ist alles reine pädagogische Aufgabe und deswegen hat das auch im Schulausschuss nichts zu suchen. Ja, also das ist bei uns in Kerken jetzt schon öfter auch passiert, dass dann im Schulausschuss Leute was dazu sagen, wo dann auch klipp und klar gesagt wird, und das finde ich auch gut, das hat hier nichts verloren, damit haben wir hier nichts zu tun. Das kannst du mit der Schule selbst klären oder im Zweifel mit dem Land, aber eben nicht im Schulausschuss, weil das nicht unsere Aufgabe ist. Jetzt ist es aber ja auch so, dass natürlich wir beschäftigen uns hauptsächlich, stimmt ja, eben mit diesen verwalterischen Aufgaben, mit irgendwelchen Renovierungen oder vielleicht auch Schulneubauten, Sanierungen, solchen Dingen. Aber das führt ja automatisch dazu, obwohl es diese Trennung gibt, dass man trotzdem zumindest beschränkt auch Einfluss auf den pädagogischen Betrieb hat. Ja. Weil, ich erinnere mal an den Digitalpakt. Ja, also das Gesetz, das quasi zu Corona-Zeiten kam, wo es um die IT-Ausstattung an Schulen ging, ja, mit irgendwelchen iPads und Smartboards und Smart Displays und auch einfach basale Dinge wie WLAN, ja, also solche Dinge. Darüber kannst du ja Dinge steuern. Und idealerweise läuft das in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Betrieb, also sprich mit den Schulen selbst, die dann Medienkonzepte aufstellen und so weiter, weil das natürlich ja auch Sinn haben muss. Und ich auch finde, dass die Kommunalpolitik in der pädagogischen Ausrichtung einer Schule auch wenig zu suchen hat. Also ich finde das schon relativ, relativ wichtig, dass es da diese Trennung gibt. Aber Beispiel jetzt aus Kerken, ein aktuelles. Wir haben ja eine Kooperation mit Krefeld, jetzt gerade noch, läuft ja jetzt aus, für die Gesamtschule. Also wir haben ja einen quasi Außenstandort der Robert-Jung-Gesamtschule in Krefeld, Hüls, dann in Aldekerk. So. Und das läuft jetzt aus und dann ging die Suche los nach einer quasi neuen Schule, mit der man so eine Kooperation machen kann, dass dieses Gebäude bei uns nicht einfach leer steht, weil Schulträgeraufgabe, wir das gerade saniert haben, das technisch ausgestattet haben, dafür wirklich viel Geld rein investiert haben und es wirklich ein gutes Gebäude ist und auch ein technisch einwandfreies, relativ neues. Und da darf ja dann der Schulausschuss und am Ende der Rat darüber beschließen, welche Art von Schule wollen wir denn da, wenn es da mehrere Angebote sozusagen gibt, ne? Oder andere Schulen, die da bereit dazu sind. Und natürlich hat das Einfluss auf den pädagogischen Betrieb dieser Schule, wenn man darüber entscheidet, welche Schule kommt denn da rein. Ja, also deswegen hast du so ein paar Gestaltungsschräubchen, an denen du drehen kannst, aber natürlich eben nicht, und darauf kommt es ja dann am Ende an, im Alltag sozusagen. Ne? Also du kannst ja jetzt nicht als Schulausschussmitglied dich da in eine Schule stellen und dem Schulleiter sagen, also hören Sie mal, machen Sie das mal hier so und so. Ja, das geht natürlich nicht. Aber deswegen finde ich es halt so interessant, weil das halt so mannigfaltig ist von der Art und Weise, welche Aufgaben du da hast und welche Stellschrauben du drehen könntest. Aber natürlich von der politischen von den politischen Gestaltungsspielräumen ist jetzt der Schulausschuss nicht derjenige unbedingt, wo du das meiste reißen kannst. Da gibt es dann andere Ausschüsse, wo das, glaube ich, eher so ist. So, jetzt habe ich meinen Monolog abgeschlossen. Jetzt lass uns doch vielleicht mal, weil wir jetzt schon von der Zeit durchaus fortgeschritten sind, ein bisschen über die Julis reden. Die sind mir ja durchaus auch wichtig. Ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch schon mal gesagt, ich habe ja auch eine Juli-Karriere hinter mir, als ich noch jung war.
Damals, als Merkel noch Kanzlerin
war. Ich bin ja politisch sozialisiert worden, also andersrum, parteipolitisch sozialisiert worden bei den Julis. Also angefangen mit Politik haben wir beide ja, Roman, haben wir auch schon öfter mal gesagt, im Studierendenparlament und in den Fachschaften und so, ich ja auch noch.
Fachschaften?
Du nicht, aber ja. Ich war ja auch AStA und so, also die ganze quasi hochschulpolitische Seite. Da haben wir ja diskutieren gelernt und so, ist auch eine harte Schule und auch eine sehr gute. Aber parteipolitisch sozialisiert wurde ich bei den Julis, weil du mich ja da reingezogen hast. Also du bist schuld. Also jeder, der in Kerken mit meiner Arbeit unzufrieden ist, darf sich dann gerne vertrauensvoll an dich wenden, weil du schuld daran bist.
Da stehe ich zu.
Aber deswegen, weil ich da auch bei den Julis angefangen habe und das ja auch keine unübliche Parteikarriere bei der FDP ist, dass man bei den Julis anfängt und dann immer weiter quasi in die Partei als solche hineinwächst. Und wenn wir jetzt schon den Kreisvorsitzenden der Julis hier sitzen haben, dann müssen wir natürlich auch über die Julis reden. Ich stelle jetzt mal eine provokante Frage, einfach nur damit wir was zum Diskutieren haben. Es ist ja so, bei den Jusos zum Beispiel, ne? Also sprich SPD, wenn du da jung genug bist und in die SPD eintrittst, bist du automatisch Juso. So. Und dementsprechend sind die Jusos ein Teil der Partei. Und da hat auch was mit den Finanzen dann zu tun und so weiter. Ne? Da haben wir uns ja auch schon regelmäßig drüber unterhalten. Bei unserer Partei und den Julis ist das ja ein bisschen was anders, weil die Julis sind die offizielle Jugendorganisation, Vorfeldorganisation, wie auch immer man es nennen mag, der FDP. Aber rein rechtlich gesehen völlig eigenständig. Die haben mit der Partei nichts zu tun. Ja, also es ist ein eigenständiger Verein. Die Partei darf denen nicht reinreden, was sie zu tun haben. Also quasi eine Trennung der beiden. Anders als jetzt zum Beispiel in der SPD, wo das eben eigentlich so eine Mischpoke ist. Das hat alles Vor- und Nachteile. Jetzt würde mich deine Meinung dazu mal interessieren. Welches System ist dir lieber? Also hättest du lieber ist so wie bei den Julis jetzt, also es ist getrennt voneinander, oder hättest du es lieber als Teil der Partei?
Lass mich nur ganz kurz einwerfen, dass ich es witzig finde, dass Adrian anmoderiert, dass er jetzt seinen Monolog beendet, um dann
und dann
drei Minuten zu sprechen.
Ja. Ja, ich weiß, aber jetzt höre ich auf, jetzt darf der Herr Kreisvorsitzende.
Es gehört ja, glaube ich, zur einleitenden Frage dann, aber ja, es ist eine interessante Frage, auch ja, es ist Ich würde an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass so wie wir das zwischen Julis und FDP geregelt haben, das halt die bessere Variante ist. Mit natürlich einem Haken irgendwo. Also es gibt nie irgendwas, was perfekt ist. Man kann immer irgendwas optimieren. Und ich finde es richtig, dass, also ich zum Beispiel, da kann man es nämlich genau schon gut ein bisschen mit erklären, ich bin ja parteipolitisch erst FDP sozialisiert worden, weil ja. Ich, wie gesagt, 2018 bin ich beigetreten, der FDP, und ich glaube, ich bin erst 2020 dann den Julis beigetreten oder sogar 21, aber ich meine, nee, 2020 war es zur ersten Kommunalwahl, die ich mitmachen durfte. Und demnach war ich davor nur Parteimitglied. Bei uns ist es durchaus möglich, dass man nur Juli-Mitglied ist, also man muss nicht zwingend FDP-Mitglied sein. Ja. Das ändert sich dann aber nur, je nachdem, welche Ämter man anstrebt, da wird dann irgendwann eine FDP, wie nennt sich das jetzt, Mitgliedschaft dann vorausgesetzt, weil die, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, worauf ich hinaus möchte, dann doch sehr verzahnt sind irgendwie die beiden Organisationen.
Also und, Beispiel, du hast ja ein oder in einem Vorstand der FDP gibt es in der Regel einen reservierten Platz für einen Juli-Vertreter.
Genau,
meistens dann der Vorsitzende, ne? Aber der darf da natürlich nur drin sitzen, wenn er auch FDP-Mitglied ist.
Ja, aber richtig. Also wir haben es immer so vorgesehen, dass der jeweilige Vorsitzende dann kooptiert im Vorstand ist, nennt sich das, also qua Amt, wie es ja auch mit den Fraktionsvorsitzenden meistens ist.
Ja.
Und genau, diese Verzahnung ist insofern relativ interessant. Weil ja, man kann einerseits diesen reinen Juli-Weg am Anfang machen. Das ist, glaube ich, auch, ich würde das jedem auch empfehlen, der jung ist, der politisch engagiert ist, beispielsweise dann auch noch liberale Interessen hat.
Das wäre gut.
Natürlich mit in die Julis zu gehen, weil die Julis sind am Ende natürlich auch, ich nenne es jetzt mal Safe Space, um sich auszuprobieren. Ja. Also um sich auszuprobieren, wie funktioniert Politik, wie diskutiere ich, wie debattiere ich, die ganze Struktur auch zu lernen. Du hattest es gerade auch vorhin in der einleitenden Frage erwähnt. Die Strukturen, und das ist interessant, zwischen Julis und FDP sind relativ identisch. Also ne, ja. Der Aufbau an sich, es gibt nur einen Unterschied. Die FDP fängt als niedrigste Gliederung mit Ortsverbänden an. Das ist bei den Julis optional. Also da ist eigentlich die niedrigste
Ebene
ist der Kreisverband, das sind die Kreisverbände. Und genau, danach kommt dann die Bezirksebene, Bezirksverband, Landesverband, Bundesverband. Und also man kann dadurch sehen, dass die Julis halt der perfekte Raum sind, sich auch innerhalb der Parteistruktur erstmal so ein bisschen durchzuwursteln, weil man muss erstmal verstehen, wie funktioniert das alles, ne? Was sind lange, bei uns heißt das nicht Parteitage, sondern wir nennen es Kongresse. Also wir haben dann Kreiskongresse, Bezirkskongresse und die ganzen Ebenen durch, wo dann sowohl die Vorstandswahlen stattfinden, als auch dann vor allen Dingen, und das ist auch ein großer Unterschied zwischen den Julis und der FDP an sich, würde ich sagen, viel programmatisch gemacht wird. Und deshalb sind die Julis auch so interessant, wenn man gerade sich mit Politik anfängt zu beschäftigen, weil da, sage ich mal, halt noch wirklich sich auseinandergesetzt wird, um das nett auszudrücken, dass es manchmal sehr hitzige Debatten wird, die dann ja auch mal in einem kleinen Disput dann enden können.
Aber oder in einem großen.
Oder in einem großen. Und also das heißt, man lernt da vor allem eine Debattenkultur. Und da muss ich eine Sache sagen, das ist was man mehr in die FDP eigentlich implementieren sollte. Weil, ich meine, wir haben ja sowieso die aktuelle Lage und Gott weiß, wer fühlt sich dazu berufen, da eine Meinung abzugeben, was die FDP jetzt machen soll und wie sie es nicht machen soll. Oftmals halt dann auch Leute, die gar nicht in der Partei selber sind. Ich finde es immer interessant, dann zu sehen, ne, welche Meinungen da empfohlen werden, aber ich denke, wir können das eigentlich auch gut aus unserem eigenen, ne, aus unserem eigenen Reihen erstmal selber regeln, indem wir uns klar werden, was wollen wir am Ende mit der Partei, soll die Parteistruktur an sich auch aussehen? Ja. Weil diese Debattenkultur und auch dieses Programmatische, das ist ja scheinbar das, was bei der FDP so ja auch, sag ich mal, sehr viele Nicht-FDPler, die diese Meinung jetzt offen irgendwo vertreten, wir hätten keine Themen mehr. Wir wären da nicht mehr eindeutig in irgendeinem Liberalismus, wir würden nur zwischen rechts und links und in unserem liberalen Spektrum da unterwegs sein. Und ich glaube, dass man solche Diskussionen drumherum halt einfach damit hätte aushebeln können, dass man halt eine intensivere Debattenkultur innerhalb der FDP pflegt, dass man da mal Positionen auch mal ausdiskutiert. Und das ist ganz cool bei den Julis zu sehen und das ist was man gut übertragen könnte. Das muss man natürlich auch wollen. Jetzt ist es oftmals so, natürlich, man kann ab 14 Jahren bei uns Mitglied werden und hat dann die biologische Grenze mit 35. Ich würde schon unterstellen, dass die Leute in dem Zeitraum noch ein bisschen mehr, sag ich mal,
so Elan haben.
Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber
das würde ich jetzt von mir weisen.
Aber ich sag mal, noch eher bereit ist, in eine Debatte einzusteigen, auch etwas forscher, etwas härter so ein bisschen, ne, um sich auszuprobieren.
Das ist ja, also wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf, wir waren ja jetzt alle mal irgendwie Juli-Kreisvorsitzende, das ist ja auch so angelegt. Ne? Also dass gerade in Debatten auch vor Ort oder in Diskussionen vor Ort die Julis da schon auch, wie alle anderen Jugendorganisationen auch, in der Lage und ja auch gewollt ein schärferes Schwert sein können, auch in den Forderungen, auch im Außenauftritt. Also vereinfacht gesagt, die jungen Liberalen können ebenso wie die Jusos oder die junge Union Dinge fordern oder auch Dinge nach außen artikulieren, die die Mutterpartei manchmal so auch nicht machen kann oder in der Aggressivität vielleicht auch nicht machen möchte. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja eben so, wie du gerade sagtest, bei Jugendorganisationen gehört da vielleicht auch manchmal zu, mal eine Grenze zu überschreiten, die man vielleicht dann hinterher dann erkennt, um dann auch daraus zu lernen. Und ich glaube, das wissen auch alle politischen Akteure, dass da manchmal bewusst ein bisschen drüber geschossen wird, um sich da auch ein bisschen auszutrahieren. Das ist einfach so. Das ist auch das gute Recht von Jugendorganisationen, da auch mal drauf zu hauen. Haben wir alle gemacht, als wir da aktiv waren. Ja.
Das ist aber auch, glaube ich, einer der ganz großen Vorteile dahinter. Weil, also es ist einerseits so, dass man in der aktuellen Lage, in der die FDP sich ja auch befindet, mit, sag ich mal, einem ungewissen, mit einer ungewissen Zukunft des jeweiligen Vorsitzenden, gerade gibt es ja zwei Kandidaten, wer es dann werden soll.
Für den Bundesvorsitz.
Für den Bundesvorsitz, richtig.
Sonst würde ich nervös.
Aber das sag ich mal, ist das prominenteste Beispiel, wo man das direkt sehen kann, warum halt diese Unabhängigkeit der beiden Organisationen auch so sinnvoll ist. Weil als Christian Dürr, bevor er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, haben wir uns als Julis, beziehungsweise vor allen Dingen ja dann der Bundesverband, sich ganz klar dann gegen Christian Dürr auch gestellt und den Rücktritt offen gefordert. Und das sind zum Beispiel so Sachen, da macht es dann schon Sinn, dass diese Organisation unabhängig auch irgendwo ist. Weil jetzt stell dir mal vor, bei der SPD, natürlich, die Jusos richten auch ihre Kritik an ihre eigenen Führungsleute der Partei, aber der Witz ist ja genau eben, das ist ja ein dieselbe Sache dann.
Ja.
Und da, glaube ich, ist vor allen Dingen, also die Julis selber sehen sich ja auch immer so als Innovationstreiber der FDP und als, sag ich mal, die Stimme, die die FDP selbst als erstes kritisiert, aus den eigenen Reihen natürlich hinaus, heraus, aber konstruktiv am Ende, und das ist der Punkt, mitarbeiten will und dann, ne, dann Stichwort Innovation, dann was Besseres draus schaffen will, weshalb zum Beispiel dann auch die Julis an sich so lautstark beispielsweise gegen Christian Dürr oder Nicole Büttner dann gestellt haben, um dann zu diesem Rücktritt auch irgendwie vielleicht zu führen. Und wäre es das zum Beispiel jetzt nicht gewesen, dann wüsste man ja bis heute nicht ganz genau, was ist denn jetzt mit der FDP. Wir sind aus zwei Landtagen jetzt zuletzt rausgeflogen. Und dann hast du da einen Vorsitzenden, der will aber irgendwie noch erstmal weitermachen und äußert sich da gar nicht zu. Und aus den eigenen Reihen dann aus der FDP sich selbst zu kritisieren, sowas sieht immer kacke aus. Also das bringt uns auch ja nichts weiter, ne? Und da hast du dann die Julis, die halt nebenbei dann halt auch einfach mal sowas aussprechen können. So, weil wir stehen am Ende und auch so ein Finn Flebbe, der ja der Bundesvorsitzende von uns ist, der steht halt erstmal für die Julis und der vertritt auch erstmal diese Interessen und muss sich dann da auch nicht unbedingt, sag ich mal, vor irgendjemandem zurückhalten, nur weil die Person innerhalb der FDP-Hierarchie theoretisch über ihm stehen würde. Und da, also man sieht da jetzt perfekt, einerseits ist diese Unabhängigkeit der Organisation ist wirklich sehr gut, weil es konstruktiv sein kann. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, fehlt mir bei der FDP manchmal so eine Adaption der Julis. Also ich stelle mir perspektivisch auch vor, dass die Julis viel mehr als Ausbildungszentrum gesehen werden sollten von der FDP. Weil ich denke, dass das für die FDP halt auch einen unnormal großen Vorteil hat. Ja, wir sind offiziell die Jugendorganisation und ja, man weiß, ne, die lernen da so die Politik und machen da ihre Sachen. Und da aber aktiv die Kultur in der FDP zu prägen, auch dass die Julis konstruktiv dazu beitragen, FDP-Mitglieder auszubilden dann auch, dass sie politisch überhaupt sprechfähig sind und auch vielleicht in den ganzen Strukturen überleben, das fehlt mir noch so ein bisschen. Weil dann hört man auch manchmal Geschichten aus irgendwelchen Kreisverbänden, beziehungsweise dann auch in den Ortsverbänden, wo die Julis dann immer noch so von älteren Herrschaften FDP so gesehen werden wie, ja, lass die Jungen da mal machen. So ja, von wegen,
lass mal ein paar Plakate aufhängen.
Lass die Kinder da mal für sich arbeiten. Und das finde ich echt, echt schade, weil man dieses Potenzial hinter dieser Organisation dann nicht begreift. Also das ist ja keine Aufbewahrungsstelle oder wir machen das ja nicht, weil wir gar keine Zeit im Leben sonst verwenden könnten.
Aber ich finde auch da, um jetzt mal auch unseren FDP-Kreisverband hier oder auch den Ortsverband auch mal zu erwähnen, wenn du mal betrachtest, jetzt schauen wir mal den Kreisvorstand, da sind Stand jetzt, ich rechne jetzt Adrian und mich da dezidiert raus, obwohl als ich ja Kreisvorsitzender wurde, war ich noch Juli, also insofern haben wir jetzt 3 Aktive von 9. 10, wenn man Stefan mitzählt, als qua Amt des Kreistagsfraktionsvorsitzenden. Dann fallen mir jetzt mehrere kommunale Mandatsträger bei uns auch ein. Das ist ja meistens so eine Hürde, was du gerade angesprochen hast. Adrian ja auch mit dem die Plakatieren und so weiter. Und das ist, ja, finde ich, eine Kultur, da muss sich die FDP auch hinterfragen. Nicht flächendeckend, aber kommt immer wieder vor, hören wir auch mal, dass dann eben die Strukturen da teilweise Jahre, Jahrzehnte sehr eingefahren sind. Und gerade dann neue Mitglieder, die eben bei den Julis aktiv werden und dann sind, nicht immer leicht diesen Übergang schaffen, dann von einem Engagement bei den Julis und von einem Basisengagement in der FDP dann auch zu einem, ich sage jetzt mal, vollwertigen, in Anführungsstrichen jetzt, Mitglied dann zu werden und auch Chancen zu bekommen, eben ein Mandat zu übernehmen und ähnliches. Und ich finde, das kriegen wir hier tatsächlich ganz gut hin, ja. Wenn ich mir überlege, jetzt in Geldern, du eben Ratsherr, der Joshua in Kranenburg, Dominik in Kleve, Jan ist ja auch noch in Kevela, Luca in Emmerich, genau, ist ja auch Mitglied des Kreisvorstandes. Also wir haben Ortsvorsitzende, die aktive Julis sind, wir haben im Kreis mehrere Mandatsträger auf kommunaler Ebene, die junge Liberale sind, und das kann man ja auch, sag ich mal, für sich als Schatz begreifen, dass man das hier ganz gut hinbekommen, würde ich jetzt sagen. Ich kenne Beispiele aus anderen Kreisverbänden jetzt, wo das nicht immer so harmonisch ist oder wo das auch schwieriger ist, ne? Und wo das auch zu Konflikten führt, muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Und das ist ja genau das. Wir haben ja alle dasselbe Ziel, ob jetzt Julis oder FDP. Es ist ja jetzt auch nicht so Julis gegen FDPler, sondern das ist ja meistens deckungsgleich. Also die meisten Julis, die aktiv sind, sind ja auch FDP-Mitglieder. Aber dass das so ein total krasser Generationenkonflikt ist, würde ich jetzt in der Fläche verneinen. Aber es kommt immer mal wieder vor. Mhm. Und da ist es halt auch Aufgabe beider Seiten natürlich, die jeweiligen Potenziale und vielleicht auch gegenseitige Rücksichtnahme irgendwie walten zu lassen, damit man eben die Kräfte dann auch einfach bündelt. Weil ich sag mal, es ist nur vernünftig, dass die Julis vielleicht eine aktivere Rolle im Wahlkampf übernehmen, da auch vielleicht einen längeren Atem haben, allein aus Zeitgründen. Also häufig sind Julis ja noch irgendwie im Studium oder in der Ausbildung oder erst Richtung Ende dann der 20er dann im Beruf. Also haben ja meist in den jüngeren Jahren doch nochmal ein anderes Zeitkontingent als jetzt der Durchschnitts-FDPler, der voll berufstätig ist oder Familie hat oder ähnliches.
Und auch eine andere Fitness.
Das kann auch durchaus sein, ja. Nur nichtsdestotrotz wirkt man da ja als Team dann zusammen sehr erfolgreich. Und ich glaube, wenn man das verinnerlicht und auch, wie gesagt, da gegenseitig ein bisschen Rücksicht nimmt, ist das eine tolle Kombination, die sowohl der Partei als auch den jungen Liberalen als Vorfeldorganisation einfach nur nützen kann.
Ich finde, man merkt auch bei Ortsverbänden der Partei, wenn die einen gewissen Anteil Julis oder zumindest Leute, die, ich sag mal, Juli-Laufbahn hinter sich haben, in Verantwortung da haben, da ist die Arbeitsweise auch eine andere in der Regel. Ja. Also ich finde, das merkt man.
Das merkt man.
Ist ja in Geldern zum Beispiel jetzt auch so. Ja, man sieht richtig, wenn Leute aus der sozusagen Juli-Ausbildung kommen oder mit einer Juli-Ausbildung kommen und dann Verantwortung in der Partei übernehmen, dass da die Arbeitsweise eine andere, bisweilen sogar strukturiertere ist, als wenn man die Julis sozusagen übersprungen hat oder wenn die halt schon irgendwie 40 Jahre her sind.
Das ist ja auch, finde ich, nicht verwunderlich. Das ist ja auch einfach ein Erfahrungswert und ein Grad von Professionalisierung, den man dann schon früh mitbekommen und mitgenommen hat. Also das ist ja auch nichts Schlechtes, ne? Ganz im Gegenteil. Und jetzt, wir haben es ja schon öfters mal hier gesagt, ich bin jetzt gar nicht Julis NRW sozialisiert, sondern ja in Rheinland-Pfalz. Das ist ja auch immer, ich merke das dann immer auf den Parteitagen, das ist ja auch einfach ein Netzwerk, das man hat. Wenn man jetzt über Jahre zusammen bei den Julis aktiv ist und dann eben diese Ebene wechselt. Häufig, also wir hatten jetzt vor einer Woche eine Zoom-Konferenz mit den neuen Kreisvorsitzenden, da waren auch ganz viele Julis dabei, teilweise noch aktive Julis. Und natürlich kennen die sich dann auch aus gemeinsamer Arbeit im Landesverband oder in den Bezirken und so weiter. Ist ja auch gut. Also ich bin ja ein großer, großer Fan davon, von Vernetzung und Kommunikation untereinander, weil haben wir jetzt auch einen Bezirksverband zum Beispiel. Was in anderen Kreisverbänden gut läuft, ist ja hier vielleicht auch mal zu adaptieren oder andersherum. Ja, Stichwort jetzt unsere kreisweiten Stammtische, weiß ich, dass da viele Flächenkreise ganz interessiert drauf geguckt haben und sich das auch teilweise von mir haben erzählen lassen. Ist ja jetzt auch kein niegelnagelneues Konzept, aber wie wir das rein praktisch dann auch so umsetzen. Also, ne? Und so Sachen, Erfahrungsaustausch, auch inhaltliche Arbeit und inhaltlicher Austausch funktionieren ja nur mit Kommunikation. Diese Netzwerke sind wahnsinnig wertvoll und ich glaube, das spielt da auch noch mit rein. Ne? Dass dann auch einfach ein viel natürlicherer Erfahrungsaustausch stattfindet, weil man dieses Netzwerk eben von den jungen Liberalen hat und hatte und da dann, glaube ich, die Hemmschwelle auch einfach mal jemanden anzurufen und zu sagen, hör mal, wie macht ihr das denn? tendenziell, finde ich, eher geringer ist als bei Leuten, die jetzt, ist ja jetzt kein Vorwurf, ist auch nicht schlimm, kann man auch alles lernen, aber das muss man sich vielleicht in späteren Jahren erst nochmal aneignen.
Ja, ja, stimmt.
Aber, ja gut. Vielleicht nochmal ein paar Sachen konkret, weil wir jetzt viel theoretisch über die Julis gesprochen haben. Wie läuft so die alltägliche Arbeit ab? Was macht ihr so? Wie seid ihr aufgestellt? Ihr habt jetzt bald Kreiskongress, ne, wo ihr dann nochmal einen neuen Vorstand wählt. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, dass du auch nochmal antrittst als Kreisvorsitzender.
Ja, ich werde mich auf jeden Fall nochmal zur Wahl stellen lassen. Ja, also der Kreiskongress, der ist bei uns jetzt dann im Mai, weil Adrian hat das im Laufe unserer Unterhaltung ja heute schon einmal erwähnt. Bei den Julis ist vor allem die Amtszeit immer auf ein Jahr beschränkt, satzungsmäßig. Ja. Finde ich auch richtig und ist auch sehr sinnvoll, weil man ja bei den Julis, und das muss man schon sagen, doch noch manchmal eine höhere Fluktuation hat, als es bei der FDP dann ist. Was vor allen Dingen die Mitarbeit im Team dann ist, weil ein Team, was jetzt ein Jahr gehalten hat, heißt nicht, dass es dann am nächsten Jahr wieder hält. Nicht, weil die Leute sich nicht verstehen, sondern weil halt wir alle in dem Alter sind, wo halt ganz viele Lebensumbrüche passieren. Wenn jetzt jemand direkt frisch vom Abi kommt oder so oder sogar noch während der Schulzeit dann bei uns eintritt, dann kann er vielleicht 2 Jahre noch hier mitarbeiten und dann sagt er aber, ja, nee, ich möchte nach Frankfurt oder so, ich gehe da jetzt studieren, habe da meinen Platz gefunden, dann funktioniert das natürlich nicht mehr so gut, weshalb wir halt auch immer so eine Fluktuation haben. Und wir haben tatsächlich auch danach das Wochenende am 25. zum Beispiel ein Bezirkskongress, also programmatischer Bezirkskongress, da finden also keine Wahlen statt, wo es da zum Beispiel auch darum gehen soll, jetzt schon mal sich als Bezirk aufzustellen, Positionen zu entwickeln, die man dann für eine potenzielle Einreichung in ein Landtagswahlprogramm dann zum Beispiel schon mal parat hat. Ja. Dann haben wir im Mai auch 2 Wochen vor dem Bundesparteitag haben wir unseren Landeskongress, der Julis NRW. Und einerseits hat man diese Kongresse, das sind so also erstmal so generell eine Grundstruktur, die man hat, wie bei Parteitagen jetzt auch. Wir haben ja jetzt Samstag Parteitag.
Da wäre ich gleich auch noch drauf gekommen. Ja. Und, du bist ja auch Delegierter. Also.
Korrekt. Und das, sag ich mal, gibt ja schon mal so eine Grundstruktur der innerparteilichen Arbeit vor. Ne? Das sind feste Termine. Mindestens einmal im Jahr muss so ein Ding stattfinden. Und dann optional wird es tatsächlich dann 2-mal gemacht mit so einem außerordentlichen, würde man das dann an der Stelle nennen. Und ansonsten haben wir auch, so Veranstaltungen selber, die wir als Julis machen. Ja, wir haben die Veranstaltungen natürlich, die, und da ist das Thema ja, es ist relativ deckungsgleich immer mit der Mitgliedschaft der FDP und der Julis, ne, dass man sich einerseits sowieso bei den Veranstaltungen und kreisweiten Stammtischen oder auch Ortsstammtischen dann sieht. Aber wir als Julis machen natürlich auch selber noch Veranstaltungen und haben da auch zum Beispiel jetzt, kann ich schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es stehen da so Planungen an, auch dieses Jahr ein Sommerfest, oder Sommerfest ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ne?
Ein Get-Together.
Genau, wie man im Neudeutschen ja heutzutage immer sagt.
Irgendwas mit Würstchen. Das ist der Ex-Juli, dem Juli jetzt so hier die Denglisch-Wörter. Ja, auch geil. Gern geschehen.
Ja, es ist eine auffällige Entwicklung vor allen Dingen im Rat gewesen, als dieser Begriff dann irgendwann auftauchte und diverse Leute dann doch Schwierigkeiten hatten, das dann auszusprechen. Naja, aber kommen wir wieder zurück zum Thema, ne, das. Genau, wir im Sommer auch
Get-Together
machen. Ja, ein Get-Together, Mini-Sommerfest machen wollen, was jetzt ehrlicherweise auch die letzten Jahre sowas nicht stattgefunden hat. Das muss man aber dazu sagen. Wir haben halt auch einfach wirklich turbulente Jahre hinter uns. Ne? 24 war vielleicht, da bin ich ja gerade ins Amt gekommen, da, sag ich mal, hatte ich meine Einfindungsphase, würde ich das so nennen, in so einem Amt auch als Ratsmitglied oder so. Da funktioniert alles von Tag 1 nicht sofort, sondern man muss sich ja auch da reinfinden, Erfahrungen selber sammeln, sich vielleicht nochmal Sachen oder Best Practice von irgendjemandem anders noch holen. Und dann ja letztes Jahr mit dem Super-Duper-Wahljahr, was wir da hatten, ja. Und dann auch tiefen Enttäuschungen am Anfang des Jahres, die man da erstmal mitgenommen hat, wo man dann eher Aufbauarbeit bei den Leuten machen musste, ja. Als dass man daran denken konnte, ja juhu, wir wollen jetzt hier so ein bisschen feiern zusammen. Nee, aber die Zeiten sind ja jetzt erstmal vorbei und egal, was da jetzt auf Bundesebene unserer Partei erstmal passiert, kann ich auf jeden Fall festhalten, dass wir hier auf unserer Kreisebene einfach jetzt voll durchziehen, so wieder, ne, wie es vorher war, um halt dann auch aus unserer Perspektive raus PS auf die Straße zu bringen. So, ne?
Und das höre ich als Kreisvorsitzender der FDP sehr gerne.
Ja, also ich meine, das ist zwar immer im ersten Moment denkt man so, ja, vielleicht ist es trivial oder so, weil es hat trotzdem ja auch Auswirkungen eben auf die Bundesebene. Nur weil wir uns jetzt vielleicht nicht, wer weiß wo, sag ich mal, dazu äußern, was da mit dem Vorsitz ist und was eben nicht und hier und da. Wenn jeder Kreisverband, zum Beispiel auch der Julis, die ja tendenziell auch von der Mitgliederzahl deutlich kleiner sind als jetzt sogar Ortsverbände von einzelnen FDP-Verbänden, von einzelnen FDP-Ortsverbänden, hat jeder Kreisverband, der funktionierend arbeitet. Und da muss das nicht unbedingt immer so die, sag ich mal, auch Schlagzahl sein, wie man das dann in der FDP dann zum Beispiel dann auch manchmal hat, weil, was es eben erwähnt, vor allen Dingen bei uns sehe ich es ja auch, wir haben eben diese Doppelfunktion immer. Das heißt, viele von uns, die ja auch bei den Julis aktiv sind hier im Kreis, sind ja schon politisch im Alltag eingebunden.
Ganz, ganz an vorderer Front sogar, muss man ja sagen. Ja. Wie gesagt, ich habe gerade die ganzen kommunalen Mandatsträger erwähnt. Das können wir alle aus Erfahrung sagen. Das ist ja auch eine Aufgabe, da, weil ich alle kenne. Das machen die alle auch mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und Gewissenheit. Das frisst natürlich auch zeitliche Ressourcen.
Ja, richtig.
Das muss man einfach ganz klar so sagen. Nur ich finde es jetzt gut, dass gerade, also wir tauschen uns ja auch, du bist ja, haben wir ja gerade auch gesagt, auch Kreisstaatsmeister, wir reden da oft drüber, dass jetzt natürlich auch ein paar Neumitglieder gekommen sind, die jetzt dann auch bei den Julis einsteigen, dass du dann auch sagst, okay, ist ja gut, dass wir es wieder auf eine breitere Basis auch stellen können, dass wir eben ein bisschen mixen. Auf der einen Seite diese erfolgreichen Julis in Anführungsstrichen mit den kommunalen Mandaten, die dann eben auch ihr Know-how und ihr Standing auch in der FDP ja dann an die, ich sag mal, nächste Generation, wenn man so will, weitergeben kann, um da dann auch einfach den Verband lebendig zu halten, schlagkräftig zu halten. Und was du gerade gesagt hast, finde ich ganz wichtig, das ist ja auch ein Stück weit einfach die Aufgabe, die wir jetzt auch mit den Freien Demokraten haben, dass wir in dieser für unsere Partei ja durchaus schwierigen Phase hier Strukturen erhalten, da dann auch ausbauen, wo geht, und halt auch einfach die Sichtbarkeit aufrechterhalten. Ja. Und wie du vollkommen richtig gesagt hast, wir müssen uns nicht tagtäglich zur Bundespolitik oder zu der Frage, wer wird Bundesvorsitzender, äußern. Ich finde das
richtig.
Ganz im Gegenteil sehr, sehr wichtig, dass wir uns hier ganz konzentriert und dezidiert um die Arbeit vor Ort kümmern, um da halt auch weiterhin Ansprechpartner und auch eine Sichtbarkeit zu haben in den Kommunen, im Kreis und auch wieder Vertrauen aufzubauen. Ich sage es eigentlich in jeder Folge, das ist, finde ich, unser oberster Auftrag, dass wir vor Ort unseren Beitrag leisten, dass den Freien Demokraten wieder Vertrauen geschenkt wird und dass wir das auch tagtäglich in unserer kommunalen Arbeit rechtfertigen. Und da sind die jungen Liberalen genauso wichtiges, klingt jetzt so objektiviert, aber ein genauso wichtiges Werkzeug und Vehikel wie die Partei an sich und die Ortsverbände und der Kreisverband. Also das muss Hand in Hand gehen und ich glaube, das kriegen wir hier vor Ort im Kreis Kleve wirklich sehr gut hin.
Ja, also wenn uns jetzt jemand aus Kerken oder Geldern oder aus dem Kreis Kleve zuhört, es gehört ja auch zum Kreis Kleve, zuhört, der U35 ist,
genau,
und vielleicht Interesse an politischer Arbeit bei den, natürlich auch bei der Partei, aber jetzt in dem Fall auch bei den Julis hat, nächste Chance, den Juli-Kreisvorsitzenden live und in Farbe zu erleben, beziehungsweise sich darüber auszutauschen, ist an unserem kreisweiten Stammtisch am 23. April
in Kerken.
Genau,
bei Adi zu Hause.
Genau, also nicht ganz bei mir zu Hause, sondern im Wolthaus, aber quasi ums Eck. Ja. Und da kann man sich dann mit Celestino über die Julis unterhalten.
Genau.
Und der freut sich genauso, wie wir uns über neue Mitglieder freuen, freust du dich ja auch über neue
Mitglieder.
Also Aufruf an alle Interessenten, egal ob FDP, Julis oder beides, kommt zum kreisweiten Stammtisch nach Kerken am 23. Wir sind alle da, wir freuen uns, gibt auch ein Bierchen, so viel kann ich versichern.
Ja. Genau, ich bin auch übrigens mal gespannt, wir reden ja hier öfter mal über diese Facebook-Gruppen, ne? so du bist Kerkener, wenn und so. Da hat Kerken übrigens 3.
Okay.
Ich glaube, vielleicht sogar mehr. Also ich weiß von dreien, es gibt, du bist Kerkener-Wenn, du bist Neukerker-Wenn und du bist alte Kerker-Wenn und gibt mehrere. Und da gibt es ein sehr aktives Mitglied, das immer die Stammtische der Parteien auflistet. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob unserer da auch auftaucht.
Da bin ich auch mal gespannt.
Ja, ja. Aber ja, wie gesagt, 23. April, genau. Rot im Kalender anstreichen.
Und was wir am Vorfeld noch machen, ich habe es gerade kurz erwähnt, wenn ich aber auf die Uhr gucke, werden wir es jetzt nicht allzu sehr mehr sezieren. Am Samstag findet auch der Landesparteitag unserer FDP NRW statt. Da sind wir alle drei vor Ort, Celestino und ich auch als Delegierte und Adrian als erster Ersatzdelegierter sozusagen,
ja,
als Gaststand jetzt zumindest. Wir hoffen natürlich nicht, dass irgendjemand von unseren 6 Delegierten noch irgendwie kurzfristig erkrankt, aber du wärst jetzt eh da gewesen, von daher ist es ganz praktisch.
Ja,
und,
falls der Parteitag zu wild wird, ne?
Genau, ja, wir haben auch Landesvorstandswahlen.
In den heutigen Zeiten weiß man das ja nicht mehr, was da passiert.
Genau. Also ich freue mich vor allem auf viele gute Anträge, muss man ja sagen. Das ist ja ein Stück weit, was du auch gerade gesagt hast. Da sind, finde ich, im diesem Jahr wirklich gute Anträge dabei, wo ich mich auch auf die Debatte freue einfach und da auch gespannt drauf bin. Der findet in Duisburg statt und an der Stelle würde ich mal sagen, lieber Celestino, danke, dass du heute da warst. Ich guck mal in die Glaskugel und würde sagen, du bist nicht zum letzten Mal da. Das mit den Julis können wir ja gern hier auch in dem Format mal ein bisschen up to date halten, wie ihr da entwickelt und arbeitet, dass du dann in regelmäßigen Abständen mal einen
Bericht
abgeben kannst. Genau.
Rechenschaftsbericht.
Genau.
Und da wir ja heute Abend noch alle unsere Kreisvorstandssitzung auch noch haben, würde ich jetzt sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verabschieden uns. Habt ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Und ja, wir machen einen kleinen Bericht vom Landesparteitag. Und wenn ihr Lust habt, nächste Woche Donnerstag Kreisweiter Stammtisch in Kerken. Bis dahin.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.